Ich grüße uns mit dem Spruch für diesen Sonntag und für die vor uns liegende Woche. Der Spruch steht im Brief an die Epheser, im 5. Kapitel, Verse 8b und 9. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, ein Aufruf an unseren Lebenswandel, nicht nur sonntags, sondern jeden Tag, überall da, wo wir sind, ja, als Kinder des Lichts dazustehen, mit Güte und Gerechtigkeit und einem wahrhaftigen Lebenswandel. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Psalm 11, Vers 7. Joachim liest uns jetzt einen Text und betet mit uns.
Der Apostel Paulus schreibt im Kolosserbrief: Der Vater hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da sind wir jetzt gelandet, im Licht bei dem Herrn Jesus Christus. Und genau davon ist auch die Lesung heute. Der Frank hat schon die ersten Verse davon vorgelesen. Ich wiederhole noch einmal, da schreibt der Apostel Paulus an die Epheser: Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr euch prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, Thema dieses achten Sonntags nach Trinitatis ist Licht. Und das habt ihr sicher auch schon vermutet, als ihr den Wochenspruch und die Lesung gehört habt. Es geht dabei unter anderem um das Licht, das Kinder Gottes für die Welt sind, und um den Auftrag, den sie in dieser Welt haben, und zwar jedes Kind Gottes, jeder an dem Platz, an dem Gott ihn haben will, und mit den Gaben, die er ihm geschenkt hat. Ich lese uns als Predigttext das Evangelium dieses Sonntags, einen ganz bekannten Text aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Da sagt Jesus an seine Jünger gerichtet: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herr, und nun wollen wir dich herzlich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt und uns in alle Wahrheit leitest. Amen. Ja, ein ganz bekannter Text. Und man hat dabei Salz und Licht oft als Beispiele für den gleichen Sachverhalt angesehen, aber das ist wohl doch ein Bedeutungsunterschied. Der bekannte englische Baptistenprediger Spurgeon, der hat über das Salz einmal Folgendes gesagt. Salz birgt ein großes Geheimnis. Der Herr Jesus hat mit einem genialen Blick und einem genialen Ausdruck den Stand der Christen in der Welt umrissen. Es lohnt sich einmal chemisch, das Salz zu untersuchen. Die Formel dafür lautet NaCl, Natriumchlorid. Das heißt mit anderen Worten, ein Giftstoff Chlor und ein edles Metall Natrium bilden das wunderbare Gewürz, ohne das kein Mensch leben kann. Wo der Giftstoff, der Sünder, und das edle Metall, der Herr Jesus, zusammenkommen und eins werden, da gibt es ein edles Gewürz. Zitat Ende. Ob man das chemisch auch so ausdrücken kann, das wollen wir lieber denen überlassen, die davon Ahnung haben. Aber soweit jedenfalls Spurgeon. Heute nun geht es also um Salz und Licht. Und ich möchte mit euch über diesen Text nachdenken unter dem Thema Gesandt, um zu salzen und zu leuchten. Die Gemeinde Jesu, Salz der Erde und Licht der Welt, wie kann das denn wohl sein bei diesem kleinen Häuflein? Das kann nur von Jesus her verstanden werden, der ja der Herr dieses noch kleinen Häufleins ist. Er gibt der Gemeinde eine Aufgabe in dieser Welt und dazu ein erster Gedanke, gesandt, um zu salzen, also die Welt zu erhalten. Ich lese nochmal Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ja, Salz hat für den Menschen in der Antike eine fast religiöse Bedeutung gehabt. Wegen seiner reinigenden, würzenden und erhaltenen Kraft wird es zum Symbol für Dauerhaftigkeit und Wert und wird deshalb auch oft mit Gott in Zusammenhang gebracht. Die jüdische Theologie bezeichnet darüber hinaus die Tora, die fünf Bücher Mose, als das Salz, ohne dass die Welt nicht bestehen kann. Aber was hat Jesus nur mit diesem Wort gemeint? Um das herauszubekommen, müssen wir uns mit den verschiedenen Wirkungen von Salz beschäftigen und dabei im Blick haben, dass Jesus seine Jünger anspricht, die Gemeinde also, diejenigen, die an ihn glauben. Salz konserviert, Salz macht haltbar. Das bedeutet also, dass die Gemeinde als Salz der Erde die Welt vor Fäulnis, vor Zerfall und vor Verwesung bewahrt. Salz würzt. Und das wiederum bedeutet, dass die Welt ohne die Gemeinde fade wäre, wie eine salzlose Suppe. Dass also die Welt durch die Gemeinde in den Augen Gottes noch erträglich ist. Und dass Gott von seiner abtrünnigen, sündigen Welt nicht angewidert wird, dass er sie nicht ausspuckt, wie es zum Beispiel der Gemeinde in Laodicea in Offenbarung 3 sagt. Das hat seinen Grund darin, dass er die Welt erhält um der Gemeinde willen. Das heißt nun allerdings nicht, dass die Gemeinde in der Welt einen besonderen Platz einnehmen würde, weit vor anderen Menschen also. Das nicht. Eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Von Jesus heißt es ja in der Schrift, er war der Allerverachtetste. Und mit seiner Gemeinde verhält es sich natürlich nicht anders. Und wenn das nicht so ist, wenn also die Gemeinde in der Welt ganz anders dasteht, wenn sie es vielleicht zu Macht und zu Ansehen bringt, dann muss sie sich ernsthaft fragen, ob das Salz nicht inzwischen kraftlos geworden ist. Und das ist gerade heute eine ganz große Gefahr. Es geht nicht um Zustimmung oder Beifall der Welt und es geht nicht um Einfluss in der Welt. Es geht um das Zeugnis für die Welt. Das Besondere an der Gemeinde Jesu in dieser Welt ist nicht, was sie ist, was sie kann und was sie vollbringt. Das Besondere an ihr ist, was Gott durch sie tut. Er ist der Handelnde, er wirkt, er macht uns nützlich und brauchbar und nicht wir. Und er schenkt um seiner Gemeinde willen der Welt noch Gnadenzeit. Dabei, denke ich, müssen wir uns vor zwei Irrtümern hüten. Zum einen darf die Gemeinde nicht in der Welt aufgehen. Es kann nicht sein, dass man uns von außen als besser beurteilt, weil wir zum Beispiel Kompromisse schließen, uns anpassen oder vielleicht sogar die Botschaft verwässern. Das hilft der Welt auch nicht. Zum anderen ist es genauso falsch, wenn Gemeinde sich zurückzieht und nur noch, salopp gesprochen, ihr eigenes Süppchen kocht, ohne auf die anderen Menschen zu sehen. Gott hat die Gemeinde anders gewollt. Was sie ist, das ist sie für die Welt. Das Salz bedeutet also, dass die Welt noch um der Gemeinde erhalten wird. Und das ist gar nicht so Neues. Schon in alttestamentlicher Zeit gibt es Beispiele dafür. Denk zum Beispiel an Abraham, der mit Gott handelte, um den Untergang Sodoms zu verhindern. 50, 40, ja sogar 10 Gerechte in Sodom hätten ausgereicht und Gott hätte die Stadt verschont. Nur es gab sie nicht. Oder später, da hatte sich Israel einen goldenen Stier als Götzen gemacht und Gott wollte das halsstarrige Volk vernichten. Wir können das nachlesen in 2. Mose 32. Auf das Flehen des Mose hin ließ Gott von seinem Plan ab. Da war es also einer, dessen Gebet ausreichte. Und unter uns, Geschwister, ist ein Gerechter, von dem sich unsere Gerechtigkeit herleitet. Jesus Christus nämlich, der versprochen hat, überall da dabei zu sein, wo Menschen in seinem Namen sich versammeln. Und deshalb reicht das Gebet der Gemeinde aus, weil Christus mitten unter ihnen ist. Und ich denke, das ist der priesterliche Dienst der Gemeinde für die Welt. Und die Frage, die der Text an uns richtet, ist die, ob wir diesen Dienst auch wirklich genug wahrnehmen. Ja, wissen wir überhaupt, dass uns diese Aufgabe übertragen ist? Die Aufgabe des sogenannten allgemeinen Priestertums aller Gläubigen, die hier gemeint ist, die Gemeinde in der Fürbitte für die Welt. Natürlich weiß die Welt nicht, dass sie davon lebt. Und würde man es ihr sagen, sie würde es nicht glauben. Und umso zuverlässiger muss diese Aufgabe deshalb auch wahrgenommen werden. Also Salz konserviert und Salz würzt. Und Salz hat auch noch eine dritte Funktion. Es brennt, zum Beispiel dann, wenn es auf Wunden kommt. Und diese Funktion nimmt es nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Gemeinde wahr. Jeder von uns hat das sicher schon mal des Öfteren erlebt, wie ihm an heißen Tagen der salzhaltige Schweiß die Stirn herunterlief, in die Augen kam und dann fürchterlich brannte. Und jeder hat sicher auch schon erlebt, dass Salz auf Wunden brennt. Und im Nachhinein war er dann vielleicht dankbar, dass es brannte, dass es auf Dinge aufmerksam machte, die nicht in Ordnung waren, dass es Sünde beim Namen nannte und zur Buße rief. Also Salz brennt. Nun warnt Jesus aber auch noch unüberhörbar in Vers 12, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Salz darf also nicht kraftlos werden, aber wann wird es kraftlos? Zum Beispiel dann, wenn, wie eben erwähnt, Gemeinde sich anpassen würde. Wenn sie es hinnimmt, dass das Wort Gottes auch in ihrem Inneren ins Gegenteil verkehrt wird. Wenn Aussagen der Bibel relativiert oder in Frage gestellt werden. Wenn Kirchen oder Gemeinden Dinge akzeptieren oder gar praktizieren, die nach der Schrift Sünde sind. Als Beispiel vielleicht die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare. Wenn Gemeinde das hinnimmt, wie kann sie dann noch Salz der Erde sein? Wenn sie Sünde nicht mehr beim Namen nennt und wenn sie nicht mehr darauf hinweist, dass dieses oder jenes Verhalten unter dem Fluch Gottes steht, wie kann sie dann noch Salz der Erde sein? Ich denke, wir müssten immer daran denken, dass Jesus nicht gesagt hat, ihr seid der Honig der Welt. Er hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Und Salz brennt eben auch. Eine Gemeinde, die predigt, wonach den Leuten, wie Luther das mal bei der Übersetzung von 2. Timotheus 4,3 ausgedrückt hat, wonach den Leuten die Ohren jucken, solch eine Gemeinde tut der Welt keinen guten Dienst, sondern sie betrügt sie und sich selbst auch. Das würde dann aus der Gemeinde werden, ein Haufen zertretener Salzkörner. Der frühere württembergische Landesbischof, Professor Meyer, hat einmal dazu angemerkt, es ist der ständige Irrglaube vieler Christen, durch Anpassung und Kompromisse in Glaubensdingen besser wirken zu können. Hier öffnet uns Jesus die Augen. Stellen wir Gottes Aufträge zurück oder geben wir sie mit menschlichem Rabatt weiter, dann droht uns der Verlust Gottes und der Verlust der Menschen. Zertretener Salzkörner also. Und ein zweites sagt uns der Text, gesandt um zu leuchten, also um die Welt zu erhellen. Ich lese nochmal die Verse 14 und 15. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, ihr sollt leuchten und dadurch die Welt hell machen. Eigentlich, habe ich gedacht, besteht ja ein Missverhältnis zwischen diesem Wort und den Erfahrungen, die wir mit uns selbst und mit der Gemeinde Jesu immer wieder machen. Wie hat die Gemeinde doch schon eher zur Verdunklung der Welt beigetragen? Und wie gut, dass Gott da immer wieder korrigierend eingegriffen hat. Die Reformatoren, die haben damals von einer, ich darf den Ausdruck jetzt mal verwenden, von einer Ecclesia Semper Reformanda gesprochen, von einer Gemeinde also, die immer wieder erneuert werden muss. Und das ist ein andauernder Prozess. Und eigentlich ist ja Jesus das Licht der Welt. Das sagt er selbst in Johannes 8. Aber durch ihn sind wir, wir haben es eben in der Lesung gehört, zu Kindern des Lichts geworden. Und wie das Salz fade werden kann, so kann Licht auch natürlich abgedunkelt werden oder vielleicht sogar ganz erlöschen. Und das ist auch Mahnung an uns. Leuchten wir uns nur selbst? Oder haben wir verstanden, dass das Ausstrahlen von ein bisschen Licht der uns aufgetragene Dienst für die Welt ist? Es wäre ja auch völliger Unsinn, ein Licht anzuzünden und, wie es hier steht, einen Scheffel, wir würden vielleicht sagen, einen Eimer darüber zu stülpen. Das Licht würde ja dann ersticken. Also Christ sein und nichts davon weitergeben, das wäre doch eigentlich ein Unsinn. Vielleicht hat Jesus deshalb noch diesen Satz als Trost eingeschoben. Es kann die Welt, die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Damit sagt er ja, die Christenheit kann gar nicht übersehen werden. Sie könnte es nur, wenn sie ihren Herrn verleugnen würde. Dann allerdings würde sie niemandem mehr auffallen und für die Welt völlig uninteressant werden. Und manch eine Kirche oder Gemeinde ist heute bereits in dieser Gefahr. Mit dem Licht ist das ja sowieso so eine Sache. Salz kann man ja herbeischaffen, Licht wohl kaum. Kennt ihr die Schildbürger? Da gibt es ja aus dem Mittelalter so schöne Anekdoten über die Bürger aus der Stadt Schilder. Die sollen einmal ein Rathaus, ein schönes neues Rathaus gebaut haben. Und dabei haben sie vergessen, Fenster einzubauen. Und dann kamen sie auf die grandiose Idee, das Licht in Säcken einzufangen und ins Rathaus zu bringen. Warum sollte das nicht klappen? Mit Getreide oder Wasser wäre das doch möglich, dachten sie. Aber es funktionierte natürlich nicht. Denn Licht muss weiterstrahlen. Und man kann es nicht einfach aufbewahren, wie Getreide oder Wasser. Und da ist noch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Jesus sagt ja hier, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr sollt es sein. Der alte Vater Bodelschwink hat das mal mit einem schönen Satz erklärt. Er hat gesagt, es ist unmöglich, dass ein Mensch in die Sonne schaut, ohne dass sein Angesicht hell wird. Wenn man sich also der Sonne Jesus aussetzt, dann bringt das Strahlung ins eigene Gesicht. Auch das wussten schon die Israeliten, denn als Mose von der Begegnung mit Gott zurückkam, strahlte sein Gesicht so sehr, dass sie es gar nicht ansehen konnten. Und Ähnliches kennen wir ja von Fahrrädern, die ja vorne, hinten und in den Speichen Reflektoren haben müssen. Und wenn das Licht dann drauf fällt, dann strahlen sie zurück und dann weiß man, da fährt ein Radfahrer ohne Licht. Ich denke immer, besonders deutlich wird das, wenn man von der Seite die Reflektoren anstrahlt. Das ist ein ganz tolles Bild bei einem sich drehenden Rad. Und so ist das mit Menschen, die das Licht Jesu anstrahlt. Sie reflektieren dieses Licht. Weil es ihr Leben hell macht, geben sie es weiter, damit es auch das Leben anderer Menschen heller macht. Und das Falscheste wäre es dann, sich ein Sombrero aufzusetzen, damit das Gesicht im Schatten bleibt. Jesus sagt am Schluss unseres Textes in Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Und jetzt fährt er nicht fort und euch für tolle Leute halten, sondern und euren Vater im Himmel preisen. Um leuchten zu können, muss man aber auch ganz eng mit Jesus verbunden sein. Eine Lampe leuchtet ja auch nur, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen ist. Und wie schnell kann solch ein Anschluss unterbrochen werden, etwa durch einen Kabelbruch oder dadurch, dass jemand den Stecker zieht. Die Verbindung mit der Stromquelle ist wichtig. Wenn wir leuchten sollen, muss die Verbindung mit Jesus stimmen. Und deshalb ist es immer so nötig, dass wir immer wieder versuchen, sie zu halten, etwa durch Lesen in seinem Wort oder durch Reden mit ihm im Gebet. Nur dann werden wir auch leuchten können. Und ich möchte abschließend nochmal auf diesen letzten Satz zu sprechen kommen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, im Kern geht es darum, Gott zu ehren, ihn zu preisen, ihm zu danken. Die Verherrlichung Gottes ist das eigentliche Ziel, für das die Gemeinde da ist. Und das ist ihre Sendung, ihre Mission. Sie ist das Licht, das den Menschen heimleuchtet. Heimleuchtet im Sinne von nach Hause leuchtet, zu Gott, dem Vater. Es geht um die Verherrlichung Gottes durch Menschen, die seine Kinder geworden sind. Das ist das Ziel von Salz und Licht. Gesandt, um zu salzen und zu leuchten. Gesandt, um zu salzen, also die Welt zu erhalten, die Erde zu bewahren, durch Verlängerung der Gnadenzeit. Gesandt, um zu leuchten, also die Welt zu erhellen, als Wegweisung zur Verherrlichung des Vaters im Himmel. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.